Studio Intakt, der Business- und Live-Podcast für Profimusiker mit Kirsten Peters. Inspirierende Tipps und Impulse rund um dein Selbstmanagement und deine Persönlichkeitsentwicklung. Ja, herzlich willkommen, lieber Uli Löhns, Tenor aus dem Rundfunkchor.
Ja, danke schön.
Der erste Gast in meiner Serie, die ich jetzt starte, in Meet the Artist. Und ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und ja, wir wollen mal einen Blick werfen auf das Leben eines Sängers mit seinen Herausforderungen. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Ich habe ein bisschen geforscht im Internet. Viel ist nicht von dir zu lesen da. Das teilst du aber mit vielen.
Ja. Aber ich habe auch dafür gesorgt.
Ja, genau. Also da ist ja bei vielen ist auch Konzept dahinter. Und ja, was ich erfahren habe, was ich nicht auch schon wusste aus unseren Vorgesprächen, ist, dass du in Münster studiert hast. Also bist so wie ich auch so ein westfälisch geprägter Mensch. Und zwar hast du dort angefangen mit Orgel.
Ja, genau.
Ja. Und hast aber auch schon Gesang nebenher gehabt.
Naja, wenn man ein Tasteninstrument spielt, dann muss man ja ein Soloinstrument lernen. Und ich hatte natürlich keine Lust auf Blockflöte oder sowas. tatsächlich, da habe ich mal mit meinem Schulfreund, der mit Klavier anfing dort, haben wir so 6 Stunden bei so einer Konzertsängerin Unterricht genommen, um uns auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Und dann haben wir das so gemacht.
Okay.
Und dann haben wir Gesangunterricht gehabt. Das hat sich dann bei mir ganz gut entwickelt.
Ja, genau. Dann hast du Orgel eigentlich richtig abgeschlossen?
Ja, das habe ich richtig abgeschlossen und habe dann Gesang so als zweites Hauptfach gehabt. Und meine Lehrerin hat schon die Hände gerieben, sich gefreut, dass ich bei ihr weitermache. Dann wollte ich doch nochmal wechseln.
Okay, siehst du, der Wechsel ist ein guter Tipp, ne? Also das heißt, du bist eigentlich in dein Musikstudium schon auch mit der Idee, Sänger zu werden, reingegangen, oder?
Nein, nicht. Ich wollte Organist werden.
Du wolltest Organist werden, siehst du
genau.
Mal. Ne?
Aber dann habe ich doch gemerkt, dass ich so nicht so jahrzehntelang auf so einem Orgelbock sitzen will. Irgendwie hat mir das nicht so behagt. Da war ein ganz gutes Feeling. Ich habe ja auch keine Kirchenmusik studiert deswegen, sondern nur Orgelinstrumentalpädagogik. Meine Mutter sagte natürlich mal, das ist völliger Quatsch, hat sie auch komplett recht gehabt, aber wie das so ist, man macht das trotzdem. Der Vorteil war eben, dass ich dann irgendwann Gesang als zweites Hauptfach hatte und das immer stärker wurde. Das hat sich im Studium eigentlich entwickelt erst.
Okay, ja, das passiert ja ganz oft, ne, dass genau. Leute dann das Fach wechseln oder dann auf einmal, also erstmal guten Einstieg finden, wobei das ja für Musiker sehr schwer ist. Weil du musst ja immer eine Aufnahmeprüfung machen, ne? Aber offensichtlich hast du das ja gut hinbekommen. Dann.
Naja, ich habe dann später, als ich mein Orgelstudium fertig hatte, habe ich in Detmold, wollte eigentlich noch nach Würzburg gehen, aber das war nur eine kleine Episode, habe ich dann auch nochmal angefangen, aber da war ich schon 26 und da hieß es schon, ja, da müssen sie aber dann nochmal vorsingen, weil wir ja nicht wissen, ob sie sich schnell genug entwickeln für ihr Alter, ne?
Okay.
Man muss ja dann auch schnell vorwärts kommen. Das ging dann aber.
Und dann lese ich hier, du hast ja dann auch schon während des Studiums mit vielen, vielen verschiedenen Chören gemacht. War das so, ich lese hier Bach-Vokalisten, Kollegium, Vokale, Gent und so. Das heißt, alte Musik war dann auch so ein bisschen deine Richtung, oder?
Ja, das hat sich so ergeben. Also ich habe ja natürlich auch das Singen, kannte ich natürlich vom Chor singen. Also Chorgesang war für mich immer schon irgendwie präsent. Und dann wurde an unserer Hochschule in Detmold, machte ein Orgelprofessor, wollte eben so ein Bach-Spezialensemble gründen mit Profisängern oder angehenden Profisängern. Und da war ich mit dabei. Ich glaube, das erste Gründungskonzert habe ich nicht mitgemacht, aber dann habe ich da mal schön mitgemacht. Das war natürlich sehr bereichernd und da war dann auch ein anderer Student, der sagte, ja, ich mache bei Herrewege auch mit, ob ich da nicht mal Lust hätte. Und dann bin ich da irgendwann mal eingesprungen. Naja, jedenfalls habe ich ja angefangen, ohne jemals vorgesungen zu haben. Und,
wow.
dann war ich auch mal bei einer Aufnahme mit, habe ich Gustav Leonhardt noch erlebt, das war auch ganz toll. Da haben wir die Matthäus-Passion aufgenommen mit den Tölzer Knaben. Das war auch witzige Geschichte in Haarlem, in Niederlanden. Und ihn zu erleben, und der dirigierte natürlich, wie alle, Anton Gruber war ja eigentlich ein schlechter Dirigent, muss man sagen, aber es wahnsinnig inspirierend. Und die Leute hatten immer so eine Ehrfurcht vor ihm. Der schlug dann beim Dirigieren immer an seine Hosentasche und da war ein dicker Schlüsselbund drin und dort musste unterbrochen werden, weil es Nebengeräusche gab. Aber keiner traute sich dem Herrn Leonard zu sagen, also können Sie mal den Schlüssel aus der Tasche nehmen. Ja. So war das, aber es war trotzdem ja, war eine tolle Art aufzunehmen. Da hatte man noch Zeit für viele, viele lange Takes.
Okay, ja, waren andere Zeiten, ne?
Genau.
Okay, spannend, spannend. Und dann war dein Studium zu Ende. Und war denn, also hier, ich habe auch gelesen, du hattest mal einen solistischen Abstecher auf die Opernbühne gemacht dann trotzdem, aber hat sich eigentlich mehr zum Chor gezogen direkt schon? Oder?
Das lief immer so mit. Und dann unser Studienleiter in Detmold, der hat mich dann vermittelt nach Eisenach, weil wir gerade in der Hochschule Desdemona und ihre Schwestern produzierten. Das war gerade an einer komischen Oper rausgekommen, das ist eine Oper von Siegfried Matthus. Und denen war da irgendwie ein Tenor ausgefallen. Und dann hat er mich dahin vermittelt. Dann bin ich auch hingefahren. Dann hieß es quasi, übermorgen gehen die musikalischen Proben los. Sie kommen bitte studiert. Dann bin ich ja hingefahren, habe die ganze Nacht das ganze Stück auswendig gelernt. Wir waren auch schon gut studiert. Und war ich natürlich der Einzige, der es konnte bei der ersten Probe. Das hat denen gefallen. Aber so war ich da eben. Also diese Zuverlässigkeit lernt man eigentlich schon, wenn man viel Chorgesang macht, da weiß man, da hängen andere Leute von ab, da muss man sein Zeug können. Naja, und dann habe ich das gemacht, das war auch ganz gut. Und dann wollten die mich tatsächlich noch für italienische Oper noch da behalten. Und Don Ramiro, da habe ich wirklich, da habe ich gedacht, ihr habt überhaupt keine Ahnung, ihr wisst gar nicht, was ich alles gar nicht nicht kann. Und das kann ich auf jeden Fall nicht. Also irgendwie Arien mit, was weiß ich, wie Florian Cs da singen. Das war gar nicht meins, haben sie mich wirklich falsch eingeschätzt und dann habe ich gedacht, nee, das ist glaube ich doch lieber, mache ich das lieber nicht. Ja, und dann hat sich das, habe ich da so eine Rundreise gemacht um die Rundfunkhöre und sagt, das ist ein toller Job, das kannte ich schon von Bekannten von mir aus München und habe da in München, in Stuttgart vorgesungen, da habe ich dann auch mal gesungen in Stuttgart als Aushilfe. In Köln habe ich regelmäßig Aushilfe gemacht. Das war immer ganz schön, weil man da so einen Halbjahresvertrag kriegte gleich. Ja, und dann habe ich in Berlin natürlich auch vorgesungen und hörte dann erstmal so gar nichts. Und dann war ich mal wieder in Berlin bei meinem Bruder. Und da habe ich dann, weiß ich noch, in der Telefonzelle am Biergarten am Neuen See, habe ich dann mal Herrn Rehberg angerufen, der damals der Chef war. Und einfach gefragt, ja, ob da nichts mal käme, so als Aushilfe. Sie hätten ja gesagt, ich könnte Aushilfe machen. Ja, sagt er, Silvester wird Ihnen noch vielleicht einer fehlen. Und so kam es dann auch, dann habe ich Silvester 93 zum ersten Mal mitgesungen. Und im Silvesterkonzert hinter mir hörte ich dann so Getuschel, als wir aufgetreten waren. Und irgendeiner sagte, ja, morgen bin ich nicht mehr da. Ja, wieso? Ja, mich haben sie rausgeschmissen. Was? Ja, ich war IM. Das war aber irgendwie, der hatte irgendwann mal als junger Mann was unterschrieben, der war auch ein bisschen naiv, hat sich nicht wie andere Kollegen, die dann auch weiterhin im Chor waren, sozusagen da rausgeschlängelt. Und der wurde dann wirklich rausgeschmissen. Und dann fehlte natürlich jemand auf dieser Position. Die machten dann Strauß Männerchöre im Januar und dann brauchten die natürlich unbedingt noch einen ersten Tenor. Also haben sie gesagt, kannst du noch ein bisschen kommen? Ja, kann ich. Und dann ging das immer so weiter. Irgendwann sagte ich, ja, jetzt habe ich aber meinen Vertrag beim WDR, jetzt muss ich dahin. Ja, aber brauchen Sie eigentlich auch? Und dann habe ich so einen Kuhhandel gemacht, ja, dann müssen wir was Besseres bieten als einen Halbjahresvertrag. Und dann haben die mir einen Jahresvertrag gegeben, rückwirkend ab 1.1.94. Und dann habe ich in diesem Jahr nochmal vorgesungen und ich glaube, insgesamt habe ich dreimal vorgesungen. Weil der Herr Gritton, das war damals unser Chefdirigent, der war nicht so ganz überzeugt von mir. Aber nachher hat er sich dann selber so ein Ei gelegt, weil er sagt, ja, ich habe mal den Philipp Langridge eingeladen. Also der Philipp Langridge war ja ein berühmter Tenor, der auch in Berlin gerade sang. Und sagte, na, Sie können ja den mal vorsingen. Und der hatte den Langridge aber gar nicht so viel gebrieft, sondern ich sang dem mal so irgendwas vor, Schubert-Lied oder eine Arie und so. Und der Langridge dachte, ich wollte jetzt ins Solofach. Mhm. Und sagte, ja, doch, alles ganz schön, aber ein bisschen müsste ich schon auch noch lernen und so. Aber er war jedenfalls ganz angetan. Und dann sagte Herr Gritton danach gar nichts mehr. Und dann war eigentlich, glaube ich, ja, dann kriegte ich irgendwann die Entfristung und dann war es gut.
Okay. Aber da sieht man ja, ne, wie viel Zufall und wie viel, also was ich auch nochmal gerade jetzt jungen Leuten sage, nachhaken. Ne?
Ja, nachhaken.
Also wenn Leute nicht reagieren, dass man einfach nochmal nachfragt. Genau, was ist denn eigentlich? Ja, und dann ne, Zufall, dass jemand gerade gebraucht wird, dass man zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ist. Plus natürlich, also ohne das geht es natürlich nicht, dass man das entsprechende Können auch hat. Ne? Ja. Und,
na gut, aber man muss auch damit leben, dass viel Nein gesagt wird. Ne? Ja, na dass klar. Gesagt, also, es gibt ja diese Horrorgeschichte, ob die stimmt, von einem berühmten Dirigenten in England, der ein berühmtes Ensemble hat. Und dann sang eine Sopranistin aus Köln vor, die flog auf eigene Kosten nach London und fing dann an zu singen. Ach, ich fühle, thank you, we don't like your voice. Und dann konnte sie wieder abreisen.
Nein, wirklich?
Ja, so kann das passieren. Ja, 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 ne? Klar, ja, ja. Also, und es wird eben viel Nein gesagt und dann da muss man mit fertig werden und sagen, ja, andere denken vielleicht anders, hoffentlich. Ne? Mhm. Oder ich selber auch.
Na klar. Ja. Und das ist ja auch gerade, das ist ja vielleicht bei Geigen noch anders als jetzt, oder bei Instrumentalisten noch anders als bei Sängern und auch Schauspielern. Da kennt man es ja auch, dass manchmal ein Typ gefragt ist oder ja, oder dann ist auch so viel Geschmackssache.
Aber da Stimmen. Du auch selber das Instrument bist, bist du so ungeheuer in Frage gestellt. Ne? Mhm, ja. Und das geht ganz schön an die Substanz.
Das glaube ich. Ist sicherlich noch mehr, mehr als bei Instrumentalisten der Fall. Ne?
Ja, denke ich. Da kann man immer sagen, ja, die E-Geige ist gerade ausgeleiert oder was weiß ich. Gibt es eine E-Geige?
Na klar. E-Seite? Ja. Ach, die E-Seite meinst du. Ja, ja. Also, na klar, ja. Nein. Die reißt eher, als dass sie ausleiert. Da ist auch viel Druck drauf, genau, auf unsere Musikern. Ja. Naja. Naja, aber okay, also das heißt, dann bist du eigentlich relativ, zwar kurvig, aber dann doch relativ straight im Rundfunkchor Berlin gelandet, ne?
Ja.
Und auch dann eigentlich schon kurz nach der Wende, gar nicht so lange her, ne?
Ja, ich war der zweite Wessi. Da war auch eine tolle Atmosphäre, muss man sagen. Die Solidarität war ganz groß, also obwohl ich dann mit der Zeit gemerkt habe, dass die Tiefe dieser Solidarität ja nicht so sehr groß war, weil immer diese angezüchtete Unsicherheit war, verrät mich jetzt einer, wenn ich irgendwas zu offen sage, oder verrät mich keiner. Oder und es gab ja auch tatsächlich Personen, die jetzt, als ich dann dabei war, mit anderen arbeiteten, die sich vorher verraten hatten oder kontrolliert hatten oder so. Ne? Das war für beide Seiten, aber meistens auch für das Opfer, nicht sehr angenehm. Mhm. Und doch gibt es immer wieder Stimmen, die betonen, wie gut das alles war früher. Und das muss man auch anerkennen. Ich habe eine Frau kennengelernt, eine Ärztin aus Leipzig, die ist auch irgendwie gestern 86 geworden. Und die hat eine super, super tolle Ausbildung gehabt als Ärztin. Davon schwärmte sie in ihrem Buch, was sie dann gemacht hat. Denn sie hat ein Buch geschrieben, weil sie Republikflucht begangen hatte und dabei erwischt wurde, ins Frauengefängnis Hoheneck kam, also ganz berüchtigt. Einige von ihren Mitknastinsassen, die haben sich umgebracht und so weiter. Und sie hat das verarbeitet in einem Buch. Ne? Mhm. Und trotz dieser Geschichte, dieser vielen negativen Erlebnisse, hat sie so gute Sachen erlebt in der Ausbildung, die sie ganz großartig fand. Ne? Mhm. Und besser als im Westen. Sie hat dann nachher im Westen in Mainz einen Professor gehabt. Naja, und so ist das bei den Musikern auch so. Die sagen, die haben schon auch eine gute Ausbildung gehabt und hatten gute Chancen natürlich auch. Da muss man als Wessi, muss man einfach akzeptieren, auch in der DDR war vieles sehr gut.
Natürlich.
Ja. Mhm. Da war ja immer so ein Mechanismus, ja, das ist alles miefig und piefig und ist nichts wert. Ne? Das stimmt aber eben gar nicht.
Aber das ist ja so interessant, weil ich bin ja auch als Wessi sehr früh in einem Ostorchester unterwegs gewesen und ich habe das aber dann, ich habe manchmal so gedacht, oh, die sind alle so viel früher, viel doller eingestiegen als viele, also als ich auch beispielsweise im Westen damals, und ich fühlte mich manchmal nicht so gut ausgebildet. Mhm. So, oder auch nicht genug, vielleicht auch, also damals habe ich das so empfunden, nicht genug getrimmt. Mhm. Ne, in diesem Umfeld von auch in der Probespielzeit gerade, ne, da waren ja einfach echt viele Granaten unterwegs auch, ne? Aus den Ostblockländern, die auch alle kein Abi hatten, so wie ich jetzt, viel früher in den ganzen Zirkus gekommen sind. Der Leistungsgedanke natürlich viel stärker war. Also das habe ich so empfunden.
Ja, ich habe ja jetzt noch einen Kollegen, der ist als Jungstudent quasi in den Rundfunkchor gekommen und seitdem dabei, ne? Der ist jetzt deutlich länger dabei als ich.
Und du bist ja auch schon lange dabei, ne?
Ja, Ende des Jahres werden es 32 Jahre und dann höre ich auch auf. Genau. Kommt schon was zusammen.
Ja, das da komme ich, das ist ein guter Move jetzt zu dem Thema, weil der Grund, das weißt du ja auch, aber meine Hörer wissen das ja nicht, warum ich auch dich nochmal extra eingeladen habe, ist, weil wir ein sehr, sehr schönes Gespräch hatten am Rande eines Konzerts über diese letzten paar Jahre im Beruf. Das Sängersein ist ja sehr anspruchsvoll und ist ja auch eine sehr körperliche Angelegenheit und auch eine mentale natürlich. Und was hast du an dir selbst beobachtet und was hast du so in deinem Umfeld beobachtet, wie sich das so verändert? Und dazu will ich noch sagen, da kam ich eben gerade gar nicht zu, du bist ja auch Natural Voice Teacher auch noch geworden. Also das heißt, du bist ja auch jemand, der lehrt und sich sehr intensiv auch nochmal mit der Funktionalität der Stimme nochmal auch auf pädagogische Art und Weise wahrscheinlich beschäftigt hat. Wie würdest du auch jetzt gerade so auf den letzten paar Metern deiner Berufstätigkeit das beschreiben, was da auf einen zukommt?
Vielleicht sage ich am Anfang nochmal, was mir immer ganz wichtig war, auch am Anfang des Berufs, und da bin ich ganz froh, dass ich das sofort gecheckt hatte, man muss sich sein Leben schön machen. Also nicht schön reden, sondern man muss positiv wirklich dazugehen. Man darf nicht immer betonen, was man nicht kann, sondern ja, was für Möglichkeiten man hat, dass die Umstände alle gar nicht so schlecht sind und so weiter. Jedenfalls, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man dafür sich sorgt. Man kann sehr viel schnell schlecht reden. Und ich erlebe auch junge Leute, die ganz früh anfangen und so zu Meckerfritzen werden und die werden noch unzufrieden mit sich selber. Also das ist schon mal ganz wichtig. Und dafür habe ich schon mal dafür für mich gesorgt. Und dann hatte ich ja auch mal so eine richtige Krise. So eine Stimmkrise, die war psychogen. Ich hatte eine richtige psychogene Stimmkrise, Dysfunktion. Also es war organisch alles komplett in Ordnung, aber ich konnte von einer Minute auf die andere gar nicht mehr singen. Und solche Erlebnisse haben viele Leute. Immer, das gibt so eine Art sängerische Midlife-Crisis. Bei mir kamen viele private, psychische Dinge, Familie, Partnerschaft, alles Mögliche, kamen da so zusammen. Das hatte mit dem Singen eigentlich gar nicht viel zu tun. Aber ich glaube, dann fehlte mir die Stimmung für die Stimme. Ja. Und dann kann man einfach nicht mehr singen. Mhm. Und das kann einem auch passieren, wenn man nicht für sich sorgt und alles so, sag ich jetzt mal ganz drastisch, so scheiße und alles ist irgendwie blöd findet, dann zieht man sich runter. Und nach diesem Erlebnis habe ich dann eben angefangen mit dieser Ausbildung zum Natural Voice Teacher. Das ist eine ganz unklassische Methode, mit Stimme und Atmung und Körper umzugehen. Und das war ganz großartig für mich. Und ich muss sagen, das hat mich wahrscheinlich auch gerettet, weil ich dann nochmal ganz neue Impulse kriegte für das eigene Singen. Und vor allem auch, dass man mal anfängt, irgendwann loszulassen von dem Perfektionismus. Das ist eine ganz üble Geschichte. Natürlich wollen wir alle gut sein, aber das kann einen so fertig machen, wenn man nicht immer nur eins plus ist. Ne? Mhm. So sind wir alle gar nicht. Gerade in so einem Ensemble hat man so seine Stärken, die sind schön und die sollte man auch genießen. Und es gibt andere Leute, die haben die Stärken, die man selber vielleicht nicht hat. Mhm. Und dafür ist man in so einem Ensemble und kann sich gegenseitig bereichern. Ja, und das stimmliche Reifen sozusagen, wenn man dann älter wird, damit muss man selber versuchen, gut umzugehen. Und ich habe da aber auch die Erfahrung gemacht, dass das Umfeld auch damit gut umgehen kann, wenn die nicht den Eindruck haben, man lässt sich jetzt hängen. Man weiter dabei bleibt, wenn man vermittelt, mir macht der Beruf immer noch Spaß. Und wenn es auch tatsächlich so ist, ist das ganz, ganz wichtig, dass man den Beruf gerne macht.
Wie ist denn das eigentlich? Ich jetzt mal so blöde Geigerin-Frage. Gibt es auch Leute, die dann jetzt zum Beispiel Tenöre oder Soprane sind, die dann in ein tieferes Fach gehen, wenn sie älter werden? Ich weiß das gar nicht.
Das ist nicht die Regel, das hat es schon mal gegeben. Ein Tenor, der auch eine sehr schöne Stimme hat, der ist in den Bariton gegangen. Der war allerdings in der Hochschule auch schon mal als Bariton einkategorisiert Und der hatte wahrscheinlich aber eine super Höhe, aber das ist dann irgendwann zu angespannt vielleicht. Der war dann doch letztendlich, der hat dann auch nochmal vorgesungen dafür und ist da ganz gut aufgehoben. Mhm. Und bei Frauenstimmen, bei Soprani ist das ja auch so, Frauen haben ja sehr lange Stimme meistens, die können auch gut tief singen und da haben wir in einem Fall auch eine gute Lösung gefunden, dass sie dann in den Alt gegangen ist, in den ersten Alt. Und das finde ich super, dass man sowas machen kann, ist aber eigentlich gar nicht die Regel. Die meisten Leute können eigentlich, wenn sie für sich sorgen, gut singen, bis sie in Rente gehen. Wir haben wirklich auch Abgänge gehabt im Sopran, gerade hoher Sopran, wo wir, als die nicht mehr da war, gedacht haben, da fehlt jetzt wirklich was. Das fehlt wirklich eine Qualität. Tja.
Na ja, klar, das mischt sich ja und das macht den Klang. Und wenn das Team sich ändert, ne, das,
ja, aber auch, da dann war wirklich,
ändert sich ganz viel.
Wirklich Gutes, ne, was ja, da nicht mehr da ist.
Na klar. Und das muss man dann auch wiederfinden.
Ja, das mischt sich dann neu. Wir haben aber so, ich bin so zuversichtlich, weil wir so tolle neue Stimmen dazu bekommen haben. Und bei manchen, die sich dann noch, wenn sie dann diese Sicherheit haben, sich dann nochmal so toll entwickelt haben und auch Unterricht genommen haben. Ich ein Tenorkollege, ich nenne natürlich jetzt keine Namen, ne? Aber das freut mich so, dass er sich so unglaublich entwickelt hat. Das ist wirklich klasse. Ja, es ist wirklich für mich eine große Freude. Und da kann ich auch gut sagen, ja, ich halte mich auch mal ein bisschen zurück. Ich muss ja sowieso mich mal so ausfaden. Also nicht, dass ich das aus Unlust mache, aber natürlich, ich bin nicht mehr 20, die Stimme funktioniert ja soweit ganz gut, aber es gibt natürlich auch Schwächen, das ist natürlich klar, das passiert dann. Und ich denke auch, dass, ja, wenn ich jetzt im Herbst 66 geworden bin und so und ich dann ordnungsgemäß den Abgang mache, dass das auch ganz gut ist. Dann können junge Leute ran und die müssen auch ran, die brauchen die Jobs, die werden das alles anders machen vielleicht. So kommt das.
Haben sich denn, würdest du sagen, die Anforderungen haben sich geändert jetzt, also so über die Zeit an die jungen Leute, die jetzt kommen?
Ja, es geht alles sehr schnell. Wir produzieren sehr schnell, sehr intensiv, zum Teil auch sehr dicht. Das hat man gemerkt, im letzten Herbst, da hatten wir ganz dichtes Programm, dass dann schon mal der ein oder andere schlapp macht und einfach krank wird oder auch einfach mal zwei, drei Tage aussteigen muss, um dabei bleiben zu können. Ja, das ist ja nicht nur eine körperliche Anstrengung, auch eine psychische Anstrengung. Ne? Mhm. Und je nachdem, wie man so drauf ist, wenn man sich von sich natürlich immer alles perfekt verlangt. Es gibt auch so Leute, die, dazu gehörte ich früher auch, ich musste mich immer stundenlang einsingen, um sozusagen für mich selber die Erlaubnis zu haben, jetzt darf ich auch was Schönes singen. Und das hat Gott sei Dank abgenommen. Also weil natürlich mit diesem täglichen Singen, da ist man so schnell wieder dran. Ne?
Na klar, du bist ja ganz schnell warm. Ja.
Ja. Aber jetzt habe ich zum Beispiel zwei Wochen nicht gesungen. Ich muss mich jetzt diese Woche darauf vorbereiten, auf nächste Woche. Muss ich schon ein bisschen was machen. Braucht es so lange, bis ich da bin.
Klar. Sag mal, manchmal versuche ich am Anfang ein bisschen komische Fragen zu stellen und die habe ich eben gerade vergessen, weil wir so gleich so tief drin waren. Aber würdest du gerne tanzen können wie Michael Jackson?
Nö.
Nicht? Wie komme ich drauf? Ihr hattet kürzlich so ein abgefahrenes Konzert Flying Mozart, wo das Mozart-Requiem mit Breakdance verbunden wurde. Wie ist denn sowas? Also, oder ihr macht ja sowieso mit dem Rundfunkchor auch oft so Dinge, die außergewöhnlicher sind und ja, die wahrscheinlich auch nochmal was ganz anderes erfordern, als das, was man erstmal so denkt.
Also das fand ich wirklich ganz, ganz großartig. Dass jemand diese Idee gehabt hat, also den könnte ich heute abküssen dafür. Ich glaube, ich stand da oft mit dem Mund offen und was die da gemacht haben an tänzerischen Sachen, wie die mit ihrem Körper, mit ihrem Können gearbeitet haben, das war unglaublich, das hat mich wirklich umgehauen. Und dass das so zusammenpasste. Ich habe mir mit einem auch gesprochen und gesagt, Mensch, was ihr da könnt, das ist ja irre irgendwie. Und der sagte, ja, und was ihr da könnt, das ist auch irre. Das war irgendwie so ein gegenseitige, ja, wie soll ich das sagen? Das war so ein, ja, da hat es irgendwie so geknallt irgendwie. Das war so ein positives Kennenlernen von ganz anderen Dingen. Ich fand das unglaublich bereichernd. Mhm. Also natürlich, jetzt wird uns ja angeboten, so eine Tanzveranstaltung zu machen und mal so ein paar Sachen von denen zu lernen. Da habe ich mir jetzt leider abgemeldet, weil ich kann mit meinem, ich bin
stimmt,
ja,
du bist,
bin auf der Bühne verletzt, gefallen und umgeknickt und so, das kann ich noch nicht machen, ne? Aber sonst würde ich das gerne mitmachen. Das ist schon, gut, ich muss nicht gleich stundenlang auf dem Kopf drehen können. Aber ich bewege mich ja auch gerne und aber so tanzen wie Michael Jackson oder sowas, also weiß nicht, die Bewegungen sind mir fremd halt. Mhm. Weil ich muss auch sagen, ich bin ein totales Klassik-Huhn irgendwie. Ich spiele ja jetzt auch wieder Orgel so ein bisschen. Das heißt ein bisschen doch eigentlich regelmäßig. Dann spielt man da halt Bach und alles Mögliche. Und beim Gesang macht man auch alles nur Klassik und nur nach Anforderung irgendwas, ein Genre, was ich dann auch gar nicht kenne, aber dann eben kennenlerne so ein bisschen. Aber ich kriege ja schon bei, wenn die Swing-Rhythmen zu kompliziert sind, da fange ich ja schon an zu schwitzen, weil ich das einfach gar nicht kenne. Mhm. Das war nie meins, ne? Mhm. Ich habe auch keine einzige Platte oder sowas gekauft, irgendwie an O-Musik, keine einzige.
Ja, aber umso mehr finde ich das schön, wenn du dann auf der anderen Seite dich auch so begeistern kannst, weil ja manche, die eben sagen für sich selber, okay, ich bleibe so in einem Feld, was ja völlig okay ist, ne? Mhm. Aber dann eine Krise kriegen, wenn sie dann zum Beispiel zu sagen, ja, das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, Blasphemie, Breakdance mit Mozart-Requiem ne? Also so, also die Offenheit gehört für mich auch noch mit zu dem, was du so schön gesagt hast am Anfang, dass man gut zu sich selber ist, ne? Dass man sich nicht so beschränkt und irgendwie mal so guckt, wie kann ich das, was mich inspiriert oder was auf mich zukommt, so umwandeln, dass es für mich was Schönes ist und mich beflügelt auch vielleicht, ohne dass ich es gleich immer alles machen muss, ne?
Naja. Ja, das ist aber in vielen Lebensbereichen, ich meine, als Kind habe ich das genossen, ich bin gerne mit zu Beerdigungen gegangen. Da wurde viel geweint natürlich, aber da wurden auch dann später die Witze erzählt und dann ging das um die Anekdoten und so weiter. Dann brach das komplett in die andere Richtung. Das habe ich als Kind total genossen. Und das ist ja im Grunde mit diesen Dingen auch so. Ich mache immer, man macht so seinen Stiefel und plötzlich kommt da was ganz anderes. Und das ist einfach klasse.
Mhm. Ja. Ja, cool. Ja, und ich glaube auch, so eine Offenheit, die schützt einen vielleicht auch ein bisschen vor solchen Midlife-Crises, wenn man dann manchmal so denkt, so, jetzt mache ich das so lange schon und, oder? Das kann ja auch jetzt ein Grund sein, warum man vielleicht dann so am Ende dann mal so denkt, boah, jetzt muss ich noch so und so lange. Es gibt es ja unter Musikern auch, ne, die irgendwie auf den letzten Tag hinfiebern.
Ne? Ja, weil sie dann auch Angst haben, vielleicht dann die quetschen das Letzte aus sich heraus und denken jetzt, da kommt gar nichts mehr oder so. Mhm. Aber so eine Krise zu haben, ist eigentlich ganz gut. Wenn man eben so eng gestrickt ist, dass es irgendwann, dass man sich so bedrängt fühlt, dass es dann dazu kommt, dass man dann vielleicht nicht mehr singen kann. Krise ist ja immer, ich glaube, das heißt auf Griechisch auch irgendwie der Scheideweg. Und da muss man sich eben entscheiden, neu entscheiden und viele Dinge überdenken. Dazu muss man dann bereit sein und da kommt dann immer was Fruchtbares raus. Sei es, dass man dann sagen muss, gut, ich mache jetzt was ganz anderes. Könnte ja auch sein, dass man sagt, ich höre mit dem Singen auf oder mit dem Geige spielen oder was weiß ich.
Naja, hier sitzt da so jemand vor dir.
Ja, ich habe auch einen Kollegen, der bemüht sich sehr, wieder reinzukommen. Der hat auch so eine Krise. Und das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht. Ne? Mhm. Also es verändert jedenfalls. Und das ist auch genau der Sinn einer Krise, denke ich.
Ja, und auch sagt man ja auch, eine Krise ist halt endlich. Ne? Also eine Krise ist immer nur temporär und man kommt da immer wieder raus, aber halt eben oft als wie jemand anders vielleicht auch. Ne? Mhm.
Und manchmal denkt man, die Kollegen, die vielleicht auf die Schwächen lauern, ich habe es ganz anders erlebt, dass die Kollegen mich wahnsinnig getragen haben dabei und in dieser Phase, das kommt doch dann auch anders, als man vielleicht befürchtet. Mhm. Das war wirklich super, super. Mhm.
Klar, gehört auch zur Resilienz, gute Beziehungen zu haben.
Ja.
Ne? Und natürlich auch innerhalb von so einem Ensemble ist es ja auch total wichtig, dass man irgendwie guckt, dass es dem Ensemble untereinander gut geht. Und wenn man genug Menschen hat da drin, für die das wichtig ist und für die das ein Wert ist, dann hat man natürlich auch Glück, ne? Mhm. Und wenn das passt.
Ja, was das angeht, Beziehungen angeht, habe ich auch gelernt, dass man, ich habe am Anfang dachte ich mal, ich muss mit allen gut Freund sein. Das geht aber nicht, ne? Aber also wenn man einen Weg findet, wirklich einen freundschaftlichen Umgang mit Kollegen zu haben. Aber man geht ja dann irgendwann nach Hause und hat sein eigenes Umfeld. Und das ist auch wichtig, dass man das ein bisschen trennt. Wenn man sich zu nahe kommt, dann tritt man sich auch ständig auf den Schlips. Ich meine, es ist schon schön, dass wir uns alle duzen. Aber letztendlich im Duzen ist auch immer ein bisschen, weil wir Deutsche sind ja alle immer so direkt mit unserer Kritik, ne? Und die Sie-Kritik ist ja immer ein bisschen mit Abstand. Da kann man ganz schön viel sagen, ne? Und wenn man sich duzt, muss man immer schon aufpassen, dass man den anderen nicht verletzt.
Ja, spannen sich da drauf.
Ich finde das eine große Stärke in unserer Sprache.
Also dieses
Duzen. Dass man sich siezen kann. Mhm. Weil wir hatten ja immer britische Chefdirigenten. Die hatten immer am Anfang, waren immer sehr irritiert über unsere Direktheit. Wir haben natürlich auch Kritik geübt und so weiter. Und daher rissen die immer groß die Augen auf und konnten überhaupt nicht damit umgehen, weil natürlich im Englischen gibt es das nicht, das Sie. Ne? Dann wird der Tonfall geändert, der wird besonders freundlich und dann flöten die Leute so vor sich hin. Das ist in Deutsch gar nicht so. Ne? Wir ballern denen da was um die Ohren und sagen aber Sie und haben den Respekt damit ausgedrückt. Das ist ganz anders. Ne?
Und in Berlin wahrscheinlich nochmal eine Nummer krasser als überall woanders.
Ja gut, wir kommen ja nicht alle aus Berlin. Also ich habe ja auch damit zu tun, dass ich die Berliner total, zum Teil doch sehr unfreundlich finde. Ich komme aus dem friedlichen, katholischen Münsterland. Da ist man viel netter zu sich, ne? Da wird man, wenn man in eine Bäckerei geht und in Stuttgart habe ich das noch viel schlimmer erlebt, da kam ich in die Bäckerei und sagte guten Morgen. Da haben nämlich Leute mich entsetzt angeguckt und nichts zurückgesagt. Da dachte ich, was will denn der hier? Das war seltsam irgendwie. Ja gut, der Umgang ist unterschiedlich. Aber wir kommen ja nicht alle aus Berlin. Aber
ja, das stimmt.
Hinter dieser Ruppigkeit ist auch Herzlichkeit. Das weiß man ja auch mittlerweile. Aber kann schon irritieren, Leute, die so nach Berlin kommen und dann so angeschnattert werden.
Klar. Wie viele Monate hast du jetzt noch?
Ja, noch ein halbes Jahr bis Ende des Jahres, genau. Mm. Dann mache ich von Silvester bis Silvester.
Ach, cool.
Genau, wenn alles gut geht.
Und wie fühlt sich das an für dich? Also, weil es klingt ja so, als bist du damit im Reinen.
Ja, aber ich habe gemerkt, dass viele fragen mich, was ist denn dann danach? Sag ich, ja, mal gucken und so. Aber niemand und ich selber habe nicht daran gedacht, was ist jetzt eigentlich davor? Weil eigentlich denke ich schon so seit einem Jahr, aha, zum Beispiel jetzt die Quattro Pezzi Sacri, die habe ich ja zum letzten Mal gemacht. Oder Weltrequiem werde ich nie wieder machen. Ich habe jetzt nochmal die Chance, die achte Maler zu machen und so weiter und so weiter. Viele Stücke, von denen nehme ich Abschied.
Ne? Das heißt, ein ganz, ganz, ganz langer Abschied. Ne? Hm.
Ja, und das bewegt mich wirklich tief. Das hat man ja wahrscheinlich auch. Aber da stehe ich auch zu. Das ist wirklich so ein Abschied von, ja, das ist der eigentliche Abschied.
Ja.
Naja, aber das habe ich ja viel erlebt. Also das ist eben so, ne? Ja, also vor dem Datum habe ich überhaupt keine Angst.
Aber, ja, oder dass du danach in Unbeschäftigkeit oder Bedeutungslosigkeit versinken
musst. Ja, gut, das gibt's auch. Ich habe einen Nachbarn, der war ein bedeutender Architekt und der leidet da sehr drunter als alter Mann.
Mm. Ich meine, das ist ja das Schöne, dass wir immer weiter Musik machen können trotzdem, ne? Aber ich kann das gut nachvollziehen, weil das war für mich auch der Punkt, dass ich wusste, okay, ich kann nie wieder eine Bruckner-Symphonie spielen, wenn ich mich jetzt entscheide, nicht ins Orchester zu gehen. Ne? Mhm. Und das war für mich auch das Härteste. Mhm. Klar, und das finde ich ganz interessant. Das wäre auch nochmal wichtig, auch Menschen zu sagen, die sich so in die letzte Berufsdekade begeben, zu sagen, ja Mensch, genießt es.
Ja, muss man wirklich sehr genießen, aber ja, wie gesagt, dieser Abschied, bin jetzt eigentlich auch ein bisschen überrascht von meiner Rührung, aber ja, es ist wirklich so ein Abschied nehmen und das ist das gehört auch dazu. Mm. Ne? Mm. Aber ich glaube, das ist eben der Punkt, dass man das Datum, das hat gar keine Bedeutung.
Ja, das ist ja eigentlich ein schöner Schluss. Ich habe aber noch die drei Fragen. Ich hatte mir überlegt, drei Fragen am Ende zu stellen. Mhm. Und zwar, welche drei Dinge geben dir Energie? Ganz kurz.
Musik gibt mir viel Energie. Die Liebe zu meinen Mitmenschen, zu meinem Partner gibt mir Energie.
Gutes Essen gibt mir Energie.
Ja. Das ist auch wichtig, ne? Du hast ja, ne? Das sind wir wieder am Anfang. Lass es euch gut gehen. Jetzt pass auf. Zwei wirklich große Herausforderungen in deinem Leben. Eine, die du bereits erfolgreich gemeistert hast und eine, die vielleicht gerade noch vor dir liegt, muss nicht aus dem Berufsleben sein.
Oh, das ist jetzt aber schwierig. Ich glaube, diese Krise gemeistert haben, das war wirklich ein großer Punkt, wichtiger Punkt in meinem Leben, ja.
Die nächste große Herausforderung, die vor dir liegt, ich meine natürlich irgendwie vielleicht diesen Umstieg, aber vielleicht gibt es ja noch sowas wie, was du sonst noch machst im Leben.
Ich glaube, die Herausforderung, ach ja, ich glaube, das ist schon auch so ein schleichender Prozess, einfach alt werden. Und das positiv. Ne? Ich meine, jetzt bin ich natürlich im Grunde fit, aber das wird sich ja auf jeden Fall ändern. Ich sehe das ja an meiner alten Freundin, die mit Schmerzen und Einschränkungen leben muss. Und das ist schon dann gut, wenn man dann gute Leute hat, die einen begleiten. Mhm. Aber das ist eine Herausforderung, damit Lebensfreude zu behalten, wenn es einem dann so geht.
Ja, und wir werden ja, weil wir auch viele von uns auch das Glück haben, lange auch noch gesund zu bleiben, aber trotzdem funktionieren Sachen auch nicht mehr so gut dann. Ne? Und dann haben viele ein sehr, sehr langes Leben. Ja, das ist eine große Herausforderung, da gebe ich dir völlig recht. Auf welches eine Projekt freust du dich jetzt gerade im Moment am allerdollsten?
Ich freue mich auf die achte Maler.
Das ist ja auch ein Knaller.
Ja, das war ganz am Anfang meiner Zeit, habe ich das gemacht. Oh, das war Wahnsinn. Und ich glaube, das hat er auch toll für die Stimme geschrieben. Da freue ich mich auch schon auf das Singen.
Ja, schön. Muss ich gleich nochmal das Datum rauskriegen, damit ich auch nochmal komme.
Und dann darf ich da auch nochmal mit Petrenko als Aushilfe im nächsten Ostern festspielen in Salzburg mitmachen.
Oh, wow. Mhm. Das ist ja auch schön.
Ja, genau.
Siehst du, Aushilfe. Das kommt dann vielleicht nämlich auch
genau,
noch mal.
Aber nur, also. Ich mache zweimal und dann ist gut. Ich will nicht den jungen Leuten den Job wegnehmen.
Okay, ja, lieber Ulrich, vielen, vielen Dank.
Ja. Jetzt bin ich Ulrich, wie meiner Mutter. Da wurde ich immer Ulrich genannt, wenn es ernst wurde.
Wenn es ernst wurde, ja, genau. Ja. Ich weiß auch, ich habe gerade im Moment, als ich sagte, habe ich gedacht, huch.
Ja, also, ja, das kommt von alleine.
Ich glaube, ich habe noch nie Ulrich zu dir gesagt, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, alles ist zum ersten Mal. Ich hoffe, es ist das letzte Mal, dass ich Ulrich zu dir sage. Genau.
Schön.
Wir sehen uns bald wieder.
Ja.
Und das war's dann.
Gut.
Ciao,
ciao. Vielen
Dank. Tschüss. Ja, vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast und ein ganz großer Dank auch nochmal an Uli Löhns vom Rundfunkchor Berlin. Diesen Chor kann ich übrigens von ganzem Herzen und wärmstens empfehlen. Ja, wenn du mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit haben möchtest, dann besuch doch gerne meine Website www.intakt-coaching.de. Da findest du vom Podcast über den Blog und die Newsletter-Anmeldung und meine Angebote, alles, was du gerne wissen möchtest. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du diese Folge mit deiner Community teilst, sofern sie dir gefallen hat. Ansonsten bleibt mir nur noch, dir einen schönen Tag zu wünschen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Schöpfe aus dem Vollen und bleib dran. Bis zum nächsten Mal.